Und am Telefon begrüße ich nun Frau Moritz vom Thüringer Volkskundemuseum. Guten Morgen, Frau Moritz.
Hallo, guten Morgen.
Bei Ihnen ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, in dem es eben auch um Mode geht. Seit dem 28. Mai kann man sich eine Ausstellung mit dem Titel Schick aus Bonn und aus Berlin anschauen. Zwei Welten, zwei Moden. Welche Rolle spielte denn Paris als Modemetropole in Ost und West?
Also der Titel der Ausstellung ist ja mit einem großen Fragezeichen versehen, um herauszufinden, ob es wirklich so unterschiedlich mit der deutsch-deutschen Mode gewesen ist. Und man kann ganz klar sagen, dass die Musik eindeutig in Paris spielte. Dort wird die Mode gemacht, das ist die Weltmetropole der Mode. Und auch beide deutschen Staaten, ob Ost oder West, haben sich einfach nach Paris orientiert.
Wenn man jetzt zurückgeht in die 50er und 60er Jahre, dann kann man ja doch zumindest feststellen, dass es in Ost und West zumindest ein etwas unterschiedliches Frauenbild gab, während in der ehemaligen DDR Wert auf Gleichberechtigung und die Werktätigkeit auch von Frauen gelegt wird, war in Westdeutschland das Ideal vielleicht eher die Mutter und Hausfrau. Hat sich denn das auf die Mode ausgewirkt?
Also das ist erstmal absolut richtig, dass beide Systeme natürlich ein unterschiedliches Frauenbild favorisiert haben, das ist ganz klar. Es hat sich erstaunlicherweise kaum auf die Mode ausgewirkt. Die DDR hat natürlich die werktätige, die berufstätige Frau favorisiert, die sich für gesellschaftliche Dinge interessiert, die emanzipiert ist. Aber wenn Sie einmal mal schauen, was modemäßig passiert ist, gibt es erstaunliche Angleichungen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man schon der Meinung war, dass die Frau in der DDR ja auch den Sozialismus repräsentiert und sozusagen von da als auch geradezu die Pflicht hatte, sich schön und sich adrett zu kleiden. Also man hat großen Wert darauf gelegt, dass die sozialistische Frau modisch up-to-date ist.
Nun ist ja modischer Schick und Praktikabilität nicht immer das Gleiche, stehen häufig in einem gewissen Gegensatz zueinander. Gab es denn in der DDR Versuche, eine sozusagen sozialistische Ästhetik auch in der Mode zu entwickeln?
Sicherlich, das hat man versucht. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass Mode aus Paris, also die Haute Couture, natürlich nicht unbedingt alltagstauglich gewesen ist in Ost und West. Also auch die bundesdeutsche Frau hat sich natürlich nicht mit Abendroben dauerhaft geschmückt. Und in der DDR hat man schon versucht, auch ein sozialistisches Modebild zu kreieren. Man hat ja auch lange Zeit vermieden, offiziell zumindest den Begriff Mode zu benutzen, hat sich dagegen auch ausgesprochen, dass Mode ja ein saisonales Geschäft sei, was hier aus Paris kommt, dass man nach einem halben Jahr sozusagen den Kleiderschrank wieder entleert und etwas Neues schafft, das wollte man nicht. Aber am Ende war der Begriff natürlich Mode auch in der DDR absolut gebräuchlich und man kann im Rückblick sagen, dass es nicht so recht gelungen ist, wirklich eine sozialistische Mode zu kreieren. Ich bin auch oft gefragt worden, ob es etwas gegeben hat, was man nur im Osten getragen hat. Mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen und ich kann auch im Gegenzug nicht sagen, dass es ein Kleidungsstück gegeben hätte, was eben nur in westlichen Ländern angesagt gewesen sei.
Mode und modische Kleidung, das lebt ja in den 50er und 60er Jahren auch davon, dass neue Stoffe auf den Markt kommen. Welche Rolle spielt denn die chemische Industrie bei der Entwicklung von Kleidung in dieser Zeit?
Also eine Riesenrolle, also die chemische Industrie galt ja in beiden Systemen sozusagen als Zukunftsindustrie. In den 50er, 70er Jahren ist man geradezu euphorisch, auch was Stoffe aus der Retorte betrifft. Also in der DDR wurde ja der Slogan gebracht, Chemie ist ein Synonym für Wohlstand und für Glück. Und auch im Westen hat man auf Chemie gesetzt. Auch die Menschen waren sozusagen süchtig nach chemischen Produkten. Sie müssen bedenken, dass Umweltbewusstsein im Grunde genommen noch nicht existent war. Ich erinnere an ziemlich scheußliche Stoffe wie Niltest, Nylon, Elastik, Silastik hieß es ja in der DDR, also wo man schon sehr hart gesotten sein musste, um diese Stoffe zu tragen, aber man hat es gerne gemacht, weil es einfach modisch war, man hat gerne geschwitzt. Es fängt dann erst so in den späten 70er, in den 80er Jahren an, als sozusagen ein neues Umweltbewusstsein sich breit macht, wo eben dann plötzlich natürliche Stoffe wie Baumwolle oder Seide angesagt sind. Man könnte noch weiter ausholen. Auch die Hippie, die Flower Power Bewegung hat in dieser Weise sehr motivierend gewirkt, dass man sozusagen zurück zu natürlichen Stoffen gekommen ist. Aber die chemische Industrie, das war schon, sie verhieß Zukunft, sie verhieß Reichtum, sie verhieß Wohlstand. Das hat man natürlich dann späterhin mit recht kritisch gesehen.
Nun gab es in Westdeutschland ja irgendwann die Mode für die kleine Frau sozusagen als Pendant zum kleinen Mann, nämlich Schnittmuster. Man hat sich selber Sachen geschneidert und zusammengenäht, um auch up-to-date zu sein, auch wenn man vielleicht nicht so viel Geld hatte. Gab es das denn in der DDR auch?
Na sicherlich, das ist auch ein gesamtdeutsches Phänomen und ich denke nicht nur auf Deutschland bezogen. Die Industrie hat sofort geschaltet, eben weil sie gewusst hat, dass sich viele Frauen und das Gros der Frauen teure Designerkleidung nicht leisten können. Für die Bundesrepublik ist ja ein Name dafür präsent, Anne Boda, die ja 1947 sogar schon ihre Erfolgsgeschichte beginnt und ganz bewusst sich daran macht, Haute Couture zum Nachschneidern zu kreieren, wie sie das genannt hat. Und auch in der DDR in den Frauenzeitschriften, die Frau von heute, die erste Frauenzeitschrift, die es in der DDR gegeben hat, schon seit 1946, damals noch in russischer Lizenz, später abgelöst 1963 von der Für dich. Jede dieser Zeitschriften hat Schnittmusterbögen beinhaltet, eine kleine Modestrecke. Und es gab in der DDR auch reine Modezeitschriften, die allseits bekannte Pramo, die Saison, modische Maschen wären dazu zu zählen. Also wo man die Möglichkeit hatte, teure Modelle für sich nachzuschneidern.
1961 ist der Mauerbau und die sozusagen Verstetigung der innerdeutschen Grenze. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Modeentwicklung in Ost und West?
Also eine immense erstmal auf die bundesdeutsche Mode. Bis dahin war West-Berlin die bundesdeutsche Modemetropole. Berlin als solches, als Reichshauptstadt, hat immer schon eine große zentrale Rolle für deutsche Mode gespielt. Das wird 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fortgesetzt. Und alles, was in der Bundesrepublik Rang und Namen im Modegeschäft hat, ist in Berlin präsent. 1955 kommt Christian Dior an die Spree. Es finden dort große Modenschauen statt. Alle Modemacher wie Heinz Oestergaard oder Uli Richter, die bekanntesten Namen, haben dort ihre Salons. Das bricht dann wirklich 1961 ab mit dem Mauerbau, mit der Teilung der Stadt. Also West-Berlin ist ja von da an sozusagen von den Versorgungswegen abgeschnitten. Und was ein ganz wichtiger Grund war, man geht davon aus, dass ca. 7000 Ost-Berliner für Westdeutsche, für Westberliner Konfektionsbetriebe, für Westberliner Modeschöpfer tätig gewesen sind, die also jeden Früh in die S-Bahn stiegen, nach Westberlin fuhren oder auch zu Hause gearbeitet haben. Also der Modesektor ist sehr von Heimarbeit auch dominiert gewesen und damit war es sozusagen mit dem 13. August 1961 Schluss. Das bedeutete dann, dass die Modemacher von Berlin größtenteils weggegangen sind von Westberlin. Und Düsseldorf hat dann sozusagen die Rolle der bundesdeutschen Modemetropole übernommen. Und in Ostberlin natürlich, die sozialistischen Machthaber haben Ostberlin auch ganz bewusst als DDR-Modemetropole ausgebaut. Sie wissen ja vielleicht selbst, die DDR war ja ein zentralistischer Staat, wo nie was ohne Anweisung von oben passierte. Und man hat eben in Ostberlin, alle wichtigen Modeinstitutionen, Modeeinrichtungen, die es in der DDR gab, angesiedelt und vor dort sozusagen versucht, DDR-Mode zu produzieren, an die Frau, an den Mann zu bringen.
Kommen wir zum Schluss nochmal konkret zur Ausstellung. Ich finde, Sie haben einen sehr schönen Flyer entworfen. Darauf sind im Innenteil wunderschöne Modelle von Kleidern, Röcken und Overalls. Und immer die Frage, kommen die jetzt aus Ost oder aus West? Was vielleicht auch die Frage, die mich nochmal aufgreift, wie unterschiedlich war denn die Mode? Darunter sind Katalogbilder, Modestrecken zu sehen. Was ist denn jetzt genau in der Ausstellung zu sehen?
Also in der Ausstellung zu sehen sind einmal Leihgaben, die ich vom Stadtmuseum Berlin bekommen habe, die eben über Kreationen namhafter bundesdeutscher Designer verfügen, aber auch Modellkollektionen vom Deutschen Modeinstitut, ab 1972 Modeinstitut der DDR, also wo man sehr schön Vergleiche anstellen kann. Und ich glaube, was die Ausstellung besonders spannend macht, dass es mir auch geglückt ist, einen Griff in die privaten Kleiderschränke von Frauen zu wagen und auch zu bekommen. Also viele Frauen haben Kleidung zur Verfügung gestellt, aus Ost und West, ganz normale Frauen, was sie getragen haben. Und das macht die Ausstellung auch so spannend. Und wir spielen ja ein bisschen mit der Frage Ost oder West. Und Sie werden in der Ausstellung auch nicht die herkömmlichen Exponatschilder finden, wo Sie auf den ersten Blick ersehen können, was ist das, was ich sehe, sondern wir möchten schon, dass die Besucher sie selbst mal daran heranmachen und zu sagen, ich sehe ein Kleid, kommt es nur aus dem Osten und kommt es aus dem Westen? Wir sehen schön, dass diese Fragen ziemlich schwierig zu beantworten sind, was uns Recht gibt und zu sagen, dass es weder eine bundesdeutsche noch eine ostdeutsche Mode gegeben hat, sondern eine internationale Mode, die in beiden Staaten präsent sind und die sich oft zum Verwechseln geähnelt hat.
Okay, dann danke ich Ihnen erstmal für die Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Wer sich die Ausstellung angucken will, schick aus Bonn und aus Berlin, zwei Welten, zwei Moden mit einem Fragezeichen versehen, wie Frau Moritz ja eben nochmal gesagt hat, der kann das tun und zwar im Museum für Thüringer Volkskunde im Juri-Gagarin-Ring 140a. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. August zu sehen. Eintritt 3,50 € für Erwachsene, 2 Euro ermäßigt und für Schülerinnen und Schüler ist der Eintritt frei. Und an jedem ersten Monat im Monat, nein, am ersten Montag im Monat gibt es jeweils eine Stunde vor Schließung auch einen freien Eintritt. Da kann man sich also diese Ausstellung anschauen. Schick aus Bonn und aus Berlin, zwei Welten, zwei Moden.